80% der jungen Menschen betrachten es als ihren Lebenssinn, Spaß zu haben. Und da habe ich auch gleich den passenden Bibeltext dazu. 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Seid allezeit fröhlich. Das ist doch wohl so ein Text, der richtig hineinpasst in unsere Zeit. Comedy-Sendungen gibt es im Fernsehen bis zum Abwinken. Manches ist sogar richtig intelligent gemacht. Anderes schon eher grenzwertig, bisweilen sehr trivial. Aber allezeit fröhlich. All I want to do is have some fun, tönte es schon vor etlichen Jahren. Und der alte Adventistenschlager, lass die Herzen immer fröhlich, scheint ja geradezu prophetisch in unsere Zeit zu sprechen. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, ein ganz modernes Lied. Also, das heißt, wir brauchen uns jetzt nur noch richtig zu freuen und dann ist alles gut, dann kann ich aufhören zu predigen. Dann ist das Ziel erreicht. Einige freuen sich, so ein ganz klein bisschen. Wie sieht es bei euch anderen aus? Wie ist das mit der Freude? Kennt ihr auch Tage, an denen sich die Freude nicht so recht einstellen mag? Tage, an denen es nicht so recht zumute ist, euch zu freuen? Und wenn man diesen Text dann liest, ihr sollt allezeit fröhlich sein, dann kommt man vielleicht schnell zu dem Schluss, dass man sagt, das ist ja reichlich oberflächlich. Was soll das denn? Alle Zeit fröhlich, das geht doch eigentlich gar nicht. Unrealistisch, einseitig, eine Zumutung. Und nun bin ich es als Prediger gewohnt, wenn so ein Text uns seltsam vorkommt, dann wird gefragt, Bruder Rehling, was steht denn da im griechischen Urtext? Das kann ich euch sagen. Seid allezeit fröhlich. Nun gut, dann schaut man mal im Lexikon nach. Ralf Luther erklärt, die Freude, die hier ausgedrückt ist, das ist etwas Beseligendes, Hinreißendes, Jubelerregendes. Eine tiefe Heiterkeit des Gemüts, ein völliges Abgefallensein aller Sorge, das Glück des Geborgenseins und die aus dem allen stammende, strahlende Unbefangenheit und Mitteilsamkeit gegen jedermann. Macht das jetzt leichter? Also ich habe das Gefühl, das macht es eher noch schlimmer. Also nicht nur so ein bisschen freuen, ihr müsst euch auch ganz doll freuen, so von ganzem Herzen und so von ganzem Gemüte und alles Sorgen sollen abgefallen sein, so eine tiefe Heiterkeit des Gemüts. Der Text schien so harmlos, aber irgendwie scheint er ganz schön anstrengend zu sein. Oder vielleicht ist es ja nur ein Text für Sanguiniker. Ihr kennt ja vielleicht diese vier Temperamente. Ist noch nicht hochwissenschaftlich, aber man kann ja die Charaktere so ein bisschen da einteilen. Und dazu gibt es ein Bild. Und daraus kann man sich so eine Geschichte zusammenreimen. Da sitzt also jemand auf der Parkbank und legt seinen Hut neben sich. Und jemand anderes kommt und setzt sich da drauf. Und jetzt kann man die vier Temperamente anhand dieser Reaktionsweisen zum Ausdruck bringen. Der Melancholiker schaut sich seinen zerbeulten Hut an und zerfließt in Tränen. Mein schöner Hut ist kaputt, ich kann es nicht aushalten. Der Choleriker, der geht dem an die Gurgel. Er sagt, wie kannst du dich hier auf meinen Hut setzen? Das ist mein Hut und ich erwarte von dir, dass du mir drei Hüte als Ersatz kaufst, als Entschädigung. Dann gibt es dann noch den Phlegmatiker, der kriegt das gar nicht mit, dass sein Hut zerbeult ist. Und dann der Sanguiniker, der nimmt den Hut und schaut sich den an und lacht aus voller Kehle. So eine Form hat mein Hut noch nie gehabt. Ist das nicht lustig? der Sanguiniker, ne? Das ist so ein Text. Alle Zeit fröhlich, der kriegt das hin. Ihr habt ja vielleicht jemanden bei euch in der Familie, der so einen Charakter hat. Alle Zeit fröhlich. Kann bisweilen auch ganz schön anstrengend sein, wenn immer gelacht wird. Also müssen wir sagen, ist das hier also ein Text für Sanguiniker oder frisch Vermählte oder Lottogewinner oder sonstige Glückspilze? Aber so Otto Normalverbraucher kann eigentlich mit diesem Text nicht so viel anfangen, oder? Man kann doch nicht immer gut drauf sein. Auf der anderen Seite, wenn ich euch jetzt so frage, sich zu freuen ist ja eigentlich was Schönes, oder? Also ich freue mich gerne, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Aber wenn man so unterwegs war, wie wir als Gemeinde Uelzen am Stadtwald, wir hatten eine Einladung nach Schwerin, dort waren wir dann zu Gast, haben uns die Stadt angeguckt, die Atmosphäre war gut, wir haben gelacht, Freude, ach, das tut gut. Das Leben wäre doch völlig ohne Farbe und öde, die Lachmuskeln würden atrophieren, wegen fehlender Übung verfallen, wir würden ganz grimmig schauen und würden überall Sorgenfalten bekommen. Alles würden wir schwarz malen. Wollen wir das? Mancher kennt ja solche dunklen Zeiten nur zu gut. Zeiten, in denen man sich Wochen, Monate, ja jahrelang nicht mehr richtig freuen konnte. Und wohl dem, der sich dann einem Menschen anvertrauen konnte oder der sogar gute fachliche Hilfe bekommen hat. Manchmal müssen wir es wieder lernen, uns zu freuen. Aber so ganz ohne Freude wäre doch unser Leben seltsam fade, trostlos und stumpfsinnig. Dieser Text fordert uns heraus, seid alle Zeit fröhlich. Und ich frage mich, warum Paulus seine Gemeinde aufforderte, fröhlich zu sein. Und nicht nur seid fröhlich, sondern alle Zeit fröhlich zu sein. Warum? Manchmal ist es ja so, dass wir geradezu eine Erlaubnis brauchen, uns zu freuen. Vielleicht haben wir so in uns den Gedanken, naja, man kann sich doch nicht einfach so freuen. Das Leben ist viel zu ernst. Hast du nicht geschaut, was in den letzten Tagen alles in den Nachrichten kam? Wie kann man sich denn da freuen? Brutale Kinder, geldgierige Politiker, immer neue Skandale bei den Promis, ständig Krieger auf dem Rücken, Unschuldiger und die Natur spielt schon seit langem verrückt. Darf man sich da überhaupt noch freuen? Und leben wir nicht in einer ernsten Zeit? Sind das nicht alles Zeichen des Endes? Heißt es da nicht, mit dem Glauben ernst zu machen? Wie kannst du Paulus dann zur Freude aufrufen? Ja, wie geht's euch denn damit, wenn ihr so viel Ernsthaftes und Bedrückendes hört und seht? Könnt ihr euch dann noch die Erlaubnis geben, euch zu freuen? Schlägt das nicht alles ganz schön aufs Gemüt? Man hat herausgefunden, dass fröhliche Menschen gesünder sind. Also sich freuen kann schon mal nicht schaden, offensichtlich. Sie sind netter zu ihrer Umgebung und sie engagieren sich stärker für gute Zwecke. Also zu meinen, freudige Leute sind oberflächlicher oder egoistischer, lässt sich nicht belegen. Im Gegenteil, diejenigen, die so richtig trübsinnig sind, sind in sich selbst eingekapselt und beschäftigen sich nur noch mit der Frage, wie komme ich da wieder raus? Aber wenn uns Freude erfüllt, dann können wir nach außen schauen, dann versuchen wir auch offen der Welt zu begegnen und zu schauen, wo können wir zur Hilfe sein? Woran mag es liegen, dass uns die Freude fehlt? Ob es wohl sein kann, dass wir uns manchmal selbst im Wege stehen? Die Bibel jedenfalls gibt uns dazu die Erlaubnis, ja den Auftrag, uns zu freuen. Manchmal stolpern wir über unsere eigenen Füße. Uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass unsere Gründlichkeit einerseits bewundert wird, aber dass das auch ganz schön eine Schwäche oder ein Tick, sagen einige, und der Deutschen ist. Und darüber gibt es eine kleine Geschichte. Es wurden 3 Personen beauftragt, Bücher über Elefanten zu schreiben. Das waren Deutscher, ein Franzose und ein Amerikaner. Nach einem Jahr trafen sie sich wieder und brachten ihre Werke mit. Der Amerikaner, praktisch veranlagt, wie er ist, hat geschrieben vom praktischen Nutzen des Elefanten. Der Franzose, er der Romantiker, hat ein Buch geschrieben über das Liebesleben der Elefanten. Und nun kam der Deutsche. 10 Bände, Einleitung in das Studium der Elefanten. 10 Bände, es muss alles ganz genau sein, es muss alles stimmen, ich muss alles verstanden haben. Erst dann geht das Leben los. Das kann man manchmal auch im geistlichen Bereich so sehen. Ich habe da das noch nicht richtig verstanden und dieser Bibeltext ist mir noch nicht so ganz klar. Das muss ich erst alles richtig vor die Reihe haben. Erst dann kann ich aufatmen. Ihr Lieben, ich habe gute Nachricht für euch. Ihr dürft aufatmen, denn die Liebe Gottes gilt uns allen. Und zwar ohne Bedingung. Und das ist das Schöne. Ich habe auch manchmal so einen Tick. Ja. Da denke ich, das musst du jetzt erstmal nochmal richtig, richtig, richtig verstehen. Das hatte ich schon, als ich Theologie studiert habe. Mein Zimmerkollege war ein junger Mann aus Dänemark. Und ich saß immer noch am Schreibtisch und er wollte schlafen. Hans Otto, jetzt lass doch endlich mal das Grübeln sein. So stehen wir uns manchmal im Weg, weil wir so diese Vorstellung haben, es muss alles perfekt sein, ich muss alles verstanden haben, es muss alles ganz, ganz richtig sein und erst dann kann ich mich freuen. Es wird deutlich, Freude hängt mit einer inneren Haltung zusammen. Es ist die Haltung, die bewusst nach dem Guten Ausschau hält, die sich am Guten erfreut und das Gute ausdrückt. Ich möchte jetzt einfach konkret werden. Viele von euch halten Andacht, manche vergessen das oder in der Hektik geht es irgendwie unter. Ich aber denke, beginne doch den Tag in dem Bewusstsein, dass du reich beschenkt wirst. So ein großer Korb würde nicht ausreichen, um die Geschenke zu fassen, die uns täglich gegeben werden. Beginne den Tag mit Neugier und in der Zuversicht, dass Gott mit dir geht. Wir sind reich beschenkt. Und beende den Tag mit einer liebevollen Rückschau und frage dich, was ist mir alles geschenkt worden? Ich mache manchmal so eine kleine Übung und dann sage ich, nun schreibt mal 25 Sachen auf, für die ihr dankbar seid. Und die erste Reaktion, 25 Sachen. Ja, dann fangt mal an zu schreiben. Könnt ihr heute Nachmittag mal machen. Und dann wird einem plötzlich bewusst, wofür ich eigentlich überhaupt dankbar sein kann. Ich habe ja Schuhe an. Ich kann dankbar sein für meine Schuhe. Ich habe eine Stimme, ich kann mich mitteilen, ich kann dankbar sein für meine Stimme. Ich habe Augen, die funktionieren, ich darf dankbar sein für meine Augen. Ich sage euch, ihr kriegt 100 Punkte voll, ohne Probleme, für die wir dankbar sind. Zurück zum Text, das ist ja ganz interessant, wie der Paulus das hier ausdrückt. Er zeigt uns hier in einem Dreiklang, wie wir leben können. Und 3 Töne sind hier miteinander verbunden, die Freude, das Beten und die Dankbarkeit. Also er sagt nicht nur, kitzelt euch mal wieder gegenseitig, damit ihr lachen könnt. Nachdem er gesagt hat, freut euch alle Zeit, sagt er, betet ohne Unterlass. Was ist das wohl für ein Gebet, das uns in die Freude führt? Ihr habt regelmäßig Gebetsstunden und das machen wir in Uelzen auch, weil ich tatsächlich denke, dass das Gebet eine Gemeinde trägt. Und ich weiß mich auch als Prediger im Gebet getragen. Ich mache das hier nicht Kraft meiner Wassersuppe. Das ist der Segen Gottes, den ich brauche. Und der mir geschenkt wird durch betende Geschwister. Aber wie muss das Gebet beschaffen sein, dass es ein freudiges Gebet wird? Betet ohne Unterlass. Und dann denke ich da daran, was machen wir denn eigentlich beim Gebet? Da informieren wir doch nicht den lieben Gott, was hier auf der Erde los ist, sondern wir öffnen unser Herz für himmlische Dinge. Wir öffnen uns für den Himmel. Und welche himmlischen Dinge gibt es denn? Zum Beispiel, dass ich einen Halt habe, dass es einen himmlischen hohen Priester gibt, dass es eine Hoffnung auf ein Wiedersehen gibt, dass es Vergebung gibt, dass Gott uns seine Freundschaft angeboten hat, dass Gott uns den Sabbat geschenkt hat, dass er seinen Frieden über uns ausbreitet und die Gegenwart seines Geistes. Und wenn wir uns diesen himmlischen Dingen öffnen, dann stellen wir plötzlich fest, boah, ich bin nicht nur beschenkt, weil ich Schuhe habe und weil ich eine Stimme habe und Augen habe und Ohren. Ich bin beschenkt, weil Gott mir den Himmel geöffnet hat. Und dieser Himmel gibt mir Halt in meinem Leben. In meinem Leben, wo es auf und ab geht. Betet ohne Unterlass. Ich kann mir vorstellen, dass ihr noch andere Dinge zu tun habt, als zu beten. Und wenn ihr dann nächste Woche zum Chef kommt und sagt, lieber Chef, ich kann heute nicht arbeiten. Der Prediger hat gesagt, ich soll ohne Unterlass beten. Und dann falte ich meine Hände so. Sprechen Sie mal mit meinem Prediger. Aber ich kann jedenfalls nichts tun. Also ich glaube, das ist doch auch ein bisschen unrealistisch. Da haben wir das Gleiche wieder wie mit der Freude. Ja, was heißt denn das, ohne Unterlass zu beten? Offensichtlich muss da doch was anderes gemeint sein. Und ich glaube auch, die Leute damals hatten ein bisschen was zu tun und konnten es sich nicht leisten, träumend durchs Leben zu gehen. Die mussten auch ihren Mann und ihre Frau stehen. Und was kann damit gemeint sein? Betet ohne Unterlass. Und ich kann mir das nicht anders erklären, als dass diese innere Haltung ist. Dieses Bewusstsein, Gott ist da. Diese Haltung führt natürlich immer wieder in den Dialog mit Gott. Immer wieder am Tag wird es mir bewusst. Aber wenn das Gebet beendet ist, dann lebt es in dieser Haltung, in diesem Vertrauen weiter. Und so darf mein Leben eine innere Mitte erhalten. Welch ein Geschenk. Eine innere Mitte, weil Gott da ist, der mich angenommen hat und der mich führt und der mein Leben in seine Hand hält. Ihr Lieben, als ich Fahrradfahren gelernt habe, haben meine Eltern wahrscheinlich die ersten grauen Haare bekommen. Das war schwierig. Eines Tages war es soweit, dass die Stützräder abgebaut wurden. Eine Katastrophe, ich sag's euch. Na, irgendwann ging's auch so einigermaßen. Nun sagten meine Eltern, wir haben eine etwas größere Radtour vor. Wir packen Rucksäcke, wir nehmen was zu essen mit. Und du bist ja schon groß und du kannst das ja schon. Und so ging's los. Und ich habe mich stolz gefühlt wie Oskar. Eine richtig große Radtour ohne Stützräder und alles. Ach, wunderbar. Nun, es hatte ziemlich geregnet, das war eigentlich nicht weiter schlimm, bis wir an eine Stelle kamen mit zwei riesengroßen Pfützen, links und rechts und in der Mitte, ich sehe es noch vor mir, so ein ganz kleiner, trockener Steg geradezu. Und ich gucke mir die Pfütze links an und ich gucke mir die Pfütze rechts an. Und ich höre so ganz weit entfernt meine Eltern rufen, weitertreten, weitertreten. Aber ich war so beschäftigt mit den Pfützen, ich habe nicht mehr ans Treten gedacht, ich habe nur noch die Pfützen gesehen. Und dann kam es, wie es kommen musste, ich hatte nicht mehr die Balance. Es war ein feuchtes Erwachen. Ja, wie ist das in unserem Leben? Finden wir diese Balance? Finden wir diese Balance, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, wenn wir ihm unser Herz ausschütten? Ist das ein lebendiges Beten, wenn er mich wieder aufrichtet? Davon reden doch die Psalmen. Können wir das erleben, wie Gott da ist und uns trägt? Jede Sekunde unseres Lebens betet ohne Unterlass. Und danket in allen Dingen. Ich habe das Gefühl, ihr kennt den Text schon. Aber das ist so ein Text, der uns ganz schön herausfordert. Jetzt sollen wir auch noch danken in allen Dingen. Wie können wir denn danken in allen Dingen? Da steht nicht unbedingt, dass wir danken sollen für alle Dinge. Wenn ich gerade eine schlechte Nachricht vom Arzt bekommen habe, dann kann ich nicht sagen, ich danke dir für die Krankheit. Die ist nicht heilbar, aber ich danke dir trotzdem für die Krankheit. Ich kann aber dafür danken, dass Gott bei mir ist, auch in der Krankheit. Und das heißt es, in allen Dingen zu danken. Und die Dinge gehören zusammen. Erst bete ich und dann danke ich. Im Gebet bringe ich Gott die Zukunft und im Danken schaue ich zurück auf die Vergangenheit. Und ich überlasse Gott, was vor mir liegt. Und ich danke Gott für das, was hinter mir liegt. Freude, beten, danken. Leben als Beschenkte. Hermann Hesse hat es einmal sehr treffend ausgedrückt. Alle Tage rauscht die Fülle der Welt an uns vorüber. Alle Tage blühen Blumen, strahlt das Licht, lacht die Freude. Manchmal trinken wir uns daran satt. Manchmal sind wir müde und verdrießlich und mögen nichts davon wissen. Immer aber umgibt uns ein Überfluss des Schönen. Das ist das Herrliche an jeder Freude, dass sie unverdient kommt und niemals käuflich ist. Sie ist frei und ein Gottesgeschenk für jedermann, wie der wehende Duft der Lindenblüte. Ein Romantiker, ja. Aber wie recht hat er? Das Herrliche an jeder Freude ist, dass sie unverdient kommt und niemals käuflich ist. Paulus fragt seine Gemeinde: Was hast du, dass du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4, Vers 7. Das Leben, die Erlösung, die Menschen um uns herum, die Ewigkeit. Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Sich als Empfangender zu erleben und zu verstehen, bringt etwas in uns hervor. Bringt in uns Dankbarkeit hervor, bringt in uns Freude hervor. Ja, ein fröhliches Herz, so heißt es in Sprüche 15, Vers 13, macht ein fröhliches Angesicht. Und in einem Sprichwort heißt es: Wenn du einen grünen Zweig im Herzen trägst, wird sich ein singender Vogel darauf niederlassen. Ich wünsche uns diese Beziehung zu Gott, die uns neu diesen Halt schenkt, diese Balance in unserem Leben und diese alles umfassende Dankbarkeit, dass wir sein dürfen, dass wir glauben dürfen, dass wir hoffen dürfen. Er schenke uns diese Freude ohne Ende.